Hallo Tabea.
Hallo Marie.
Na, wie geht's dir heute?
Ja, war schon besser, war schon schlechter. Ich würde
Ja.
sagen, stabil.
Gut umschrieben. Tabea hat heute den ganzen Tag schon keinen Kaffee getrunken. Sie hat es gut ausgehalten. Sie war gut zu
Morgen
ertragen.
wird schlimm.
Ja.
Ja,
Ja,
naja,
da kommt der
und?
Kaffee-Detox.
Und selbst?
Auch. Ich habe einen sehr schönen Blick. In Berlin ist es sehr frühlingshaft.
Endlich mal wieder. Ich habe mich
Ja.
heute Morgen richtig gefreut, dass es so warm ist.
Ja. Und ich gucke dich, ich gucke Tabea heute, wir sitzen uns direkt gegenüber und zwischen uns hängt so eine Klorolle.
Nein, übertreib nicht, Küchenrolle, nicht Klorolle.
Stimmt. Ja, Klorolle klingt ganz schön dramatisch.
Du hast ja auch so schönes Gemüse auf deiner Küchenrolle. Sehe ich gerade erst.
Ja, das sind so Knollen.
Lustig.
Rettich oder so.
Ja.
Ja, genau. Um mal ein bisschen beim Inhalt zu bleiben.
Um euch mal zu zeigen, wie professionell wir hier unterwegs sind. Aber wir tun alles, damit es nicht hallt, damit wir einen guten Sound
Richtig,
haben.
genau, dass ihr uns nämlich überall hören könnt. Nämlich, ich höre manchmal im Auto und so und ich finde, ja, bei so großen Anlagen, da hört man dann doch manchmal was. Aber wir geben unser Bestes, um das mal vorab zu sagen. Wir wollen heute über zwei verschiedene Themen sprechen. Einmal die Narkotika, also Narkosemittel, und dann noch Lokalanästhetika, Tabea. Was
Genau.
ist denn das?
Also, wir reden praktisch heute an sich über Anästhetika, also Mittel, die eingesetzt werden, um Schmerz zu lindern, Schmerz nicht spürbar zu machen für den Patienten. Und wir haben eben einmal die Narkosemittel, die dann praktisch komplett auch das Bewusstsein des Menschen abschalten und dann die Lokalanästhetika, die praktisch nur örtlich begrenzt sind und dementsprechend der Mensch weiter bei Bewusstsein bleibt, aber wir eben örtlich eine Betäubung haben.
Genau, als Lokalanästhetikum fällt mir zum Beispiel direkt Lidocain ein. Hast du für mich noch ein bekanntes Narkosemittel oder das erste, was man verwendet hat?
Also, soll ich die lustige Geschichte gleich erzählen? Was, ich glaube, eins, was jeder kennt, auch weil es halt oft missbräuchlich eingesetzt wird, ist Propofol. Und wir haben einen Assistenten gehabt im letzten Semester, den wir beide sehr gerne mochten. Der war super lieb und super süß,
Ja.
aber der wollte uns mal auf Propofol führen. Weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst.
Echt?
Ja, in einem Seminar. Und dann hat er den Moondance gemacht oder Moonwalk, weil er wollte, dass wir auf Michael Jackson und darüber auf Propofol kommen. Weil
Ach,
Michael
echt?
Jackson, ja.
Ah.
Weißt du das
Das
nicht
habe ich
mehr?
schon wieder
Das
verdrängt.
war so
Ey,
lustig.
eigentlich voll die coole Geschichte, ja.
Ja, also Propofol ist
Ja.
auch zum Beispiel ein Anästhetikum.
Genau, und auf was ich eigentlich hinaus wollte, das erste Allgemeinanästhetikum war Lachgas.
Das kommt später auch noch.
NO, aber genau, dann wisst ihr schon mal, auf was wir grundsätzlich gleich in der Folge eingehen wollen.
Wir
Und
wünschen euch
dann
viel Spaß.
geht's jetzt los.
Okay, Marie und ich saßen vorhin am Tisch und Marie hat hier so schöne Poster mit Wahlen. Und darüber sind wir auf Thunfisch gekommen.
Und dann habe ich Tabea gefragt, weil sie hat es ein bisschen unklug eingeleitet. Sie meinte so: Weißt du eigentlich, was mein Lieblingsfisch ist?
Mein
Und
Lieblingstier.
mein Lieblingstier. Und davor habe ich.
Marie meinte Thunfisch, was?
Wir haben davor darüber Thunfisch
Ja,
gesprochen.
aber mein Lieblingstier ist auch nicht Thunfisch. Was wäre ich denn für ein komischer Mensch? Mein Lieblingstier ist Thunfisch.
Ja.
Nein, die Geschichte, die ich dir eigentlich
Ach
erzählen wollte,
so.
ist, dass ich als Kind immer oder auch als noch Teenager kein Thunfisch gegessen habe, weil meine Lieblingstiere unter anderem Delfine sind und
Doch, das
Delfine
wusste ich, ja.
mitgefangen werden. Delfine und Leoparden sind meine Lieblingstiere. Was sind deine Pferde?
Ja, aber
Ja.
das ist ja, also kann man schon nicht mehr zum Lieblingstier bezeichnen, weil das ist ja Teil meines Lebens.
Ja.
Katzen, Hunde,
Also,
Hasen, ich hatte auch mal einen Hasen.
alle Haustiere
Der
einfach,
hieß
oder was?
Flocke.
Oh, Flocke, das ist so voll der Standardname. War der weiß?
Nein, schwarz-weiß.
Ah, okay.
Flocke ist auch richtig alt geworden. Der ist 13 geworden. Das ist für einen Hasen richtig alt.
Crazy.
Ja.
Nee, Delfine und Leoparden. Und deswegen habe ich keinen Thunfisch gegessen. Wir wollten nur mal hier, falls euch interessiert, was unsere Lieblingstiere sind. Wir haben gedacht, unsere letzten Folgen waren so heavy. so thematisch auch einfach so viel. Wir müssen mal ein bisschen wieder Lockerheit reinbringen.
Man hört so die Einleitung und denkt sich so, okay, jetzt geht's los.
Jetzt höre ich was Spannendes, genau, über Propofol. Und wir so, ja, mein Lieblingstier ist nicht Thunfisch. Dann kommt die Musik und dann erzählen wir erst mal über Thunfisch.
Gut. Oh, wild. Okay. Genau, damit wir jetzt mal starten, wollen wir erstmal genau wissen, was die Narkose ist, dass wir das erstmal klären wieder und danach über die Anästhetika sprechen, also die Arzneistoffe dazu.
Mhm.
Um jemanden so richtig abzuschießen, dass er nichts merkt.
Ja.
Das war ein bisschen drastisch gesagt, aber genau. Dann erklären wir doch erstmal, wie so eine Narkose abläuft. Da gibt's doch bestimmt so verschiedene Stadien.
Mhm. Also ich würde mal, es gibt sowohl Stadien als auch den Ablauf. Ich würde jetzt mal mit dem Ablauf starten, was sozusagen so ein Anästhesist dann macht. Also es gibt erstmal eine Präoxygenierung. Was würdest du dir darunter vorstellen?
Naja, das erstmal Sauerstoff.
Genau.
In wahrscheinlich größerem, stärkerem Partialdruck zugeführt wird.
Also erstmal bekommt der Patient nochmal Sauerstoff. Ich dachte nur, wir erklären, weil nicht jedem ist Oxy gleich so geläufig. Ja. Ne? Also erstmal bekommt der Patient nochmal Sauerstoff und dann wird die Narkoseeinleitung gemacht. Und da gibt's verschiedene Stoffe, mit denen das passieren kann. Zum Beispiel mit einem Opioid, mit einem Injektionsanästhetikum und auch Muskelrelaxantien werden hier gegeben.
Mhm.
Und dann bekommt der Patient eine Maskenbeatmung. Weil wir werden ja noch über die Stadien reden, aber ab einem gewissen Zeitpunkt kann der Patient ja auch dann nicht mehr atmen. Und genau, dann wird auch der Atemweg gesichert und dann wird die Narkose geführt und ganz am Ende wird die Narkose wieder ausgeleitet.
Genau. Und es gibt zum Beispiel auch noch vorbereitende Medikation vor der Narkose zum Beispiel, gegen Übelkeit und so während der Narkose.
Mhm, genau. Und ja, da müssen ja ganz viele Sachen noch, Vorkehrungen getroffen werden und so. Ja. Ich habe mal einen Podcast gehört, das war so, Ärzte erzählen Stories oder sowas von Patienten. Und da hat ein Anästhesist erzählt, er hat dann einen Patienten gefragt, wie viel Alkohol er trinkt. Und dann meinte er so, ja, so 1-2 Flaschen am Tag. Weil man muss natürlich gucken, wenn die Leber des Patienten sehr viel Alkohol gewöhnt ist, dann verstoffwechselt sie auch diese Anästhetika schneller. Da muss man natürlich ganz andere Dosierungen geben. So. Und dann meinte der Patient wohl, er würde so 1-2 Flaschen am Tag trinken. Und dann war der Anästhesist so, okay, 1-2 Flaschen Bier. Der Patient so, nee, 1-2 Flaschen Wodka. So. Ja, da musste er dann auf jeden Fall die Dosis anpassen.
Crazy.
Weil der hätte bestimmt eine Leber-OP oder so.
Alter.
Ja, krass, oder?
Ja, richtig krass.
Ja, sorry. Genau, aber es werden bestimmte Maßnahmen auch teilweise vorher getroffen, das stimmt, oder eben auch danach.
Genau, Prämedikation nennt sich das.
Genau. Und ja, so funktioniert aber erstmal die Narkose. Also was vielleicht auch viel Neues ist eben, dass man davor noch Sauerstoff geben muss und so und dass man die auch einleitet und das auch teilweise anders als dann der Stoff, der während der Narkose gegeben wird. Aber zu den Stoffen kommen wir ja noch.
Genau, und dann hast du jetzt mir ja gerade schon gesagt, dass es verschiedene, oder ich habe das schon gesagt, dass es verschiedene Narkosestadien auch geben kann.
Genau, es fängt erstmal mit der Analgesie an. Da gehen erstmal so Reflexe und Schmerzempfinden, aber auch schon die Atmung verloren. Mhm. Deswegen haben wir auch gesagt, müssen wir mit der Maske beatmen.
Ja, da wollte ich eigentlich vorhin noch was einwerfen. Ich habe gerade noch mal überlegt, deswegen habe ich es nicht direkt gefragt. Wieso nimmt man denn überhaupt Inhalationsnarkotika?
Ja, Inhalationsnarkotika sind besser steuerbar und die fluten eben auch schnell an und deswegen
Genau, macht man das dann mit der Maske.
Genau.
Ja.
Die fluten nicht so schnell an wie Injektionsnarkotika, aber auch schnell und die sind vor allem eben so gut steuerbar.
Genau, das ist nämlich der Vorteil. Ich dachte, das passt noch ganz gut.
Mhm. Sehr gut. Genau, und jetzt waren wir bei der Analgesie, die sozusagen als erstes Stadium passiert, wo Reflexe, Schmerz und Atmung verloren gehen oder Schmerzempfinden, besser gesagt. Und
Analgesie haben wir auch schon mal erklärt, ne?
Ich glaube schon.
Ja.
Und dann kommt die Exzitation, das ist dann der Bewusstseinsverlust.
Das klingt richtig böse.
Ja, mich hat es auch irgendwie so an Exekution erinnert oder so. Ja, da verliert der Patient dann sein Bewusstsein. Aber was spannend ist, tatsächlich die Schutzreflexe, die werden erhöht in dieser Phase.
Ja, genau. Also die Reflexe steigen.
Genau. Und das dritte Stadium wäre dann die Toleranz. Da hat man dann einen weiterhin einen Bewusstseinsverlust, das Schmerzempfinden geht stark runter und dann auch Schutzreflex und Muskeltonus.
Ja, ich fand's voll krass, da wird richtig große Mittelhirn und Rückenmark ausgeschaltet.
Ja, das ist crazy und das Schlimmste.
Also, dass es überhaupt geht.
Beziehungsweise das Krasseste ist dann das vierte Stadium, soweit geht's natürlich nicht im Optimalfall.
Ja.
Das wäre dann die Asphyxie, beziehungsweise die Paralyse und das wäre dann tatsächlich eine Hirnstammlähmung.
Ja. Ja, Lähmung der vegetativen Zentren.
Genau.
Richtig crazy.
Ja, genau, das sind die Stadien. Jetzt hat jeder Angst vor einer Narkose. Nein, so schlimm ist es jetzt auch nicht. Aber das sind so die Stadien, die man kennen könnte.
Genau. Jetzt haben wir vorhin schon unterschieden zwischen Injektionsanästhetika und Inhalationsanästhetika. Inhalation zum Einatmen mit der Maske und Injektion dann injiziert in Vene, den Körper, je nachdem, welche Nervenbahn auch betroffen werden soll. Ne?
Mhm, genau.
Was kannst du mir dazu sagen?
Ja, wir haben ja vorhin schon gesagt, dass die Inhalationsanästhetika eben sehr gut steuerbar sind.
Richtig.
Einfach durch den Fakt, dass man halt die Maske wegnimmt und dann hört sofort eben das auf, dass der Patient weiter das zugeführt kriegt. Wohingegen, wenn wir eine Injektion geben, kann ich einfach das Blut rausnehmen.
Also, ja, kannst ja keine Injektion zurücknehmen.
Eben, genau. Aber eine Maske kannst du halt schnell
entfernen. Abnehmen. Richtig.
Genau, da ist es eben auch so bei den Inhalationsanästhetika, dass sich dann eben die Stoffe an die Lipidmembran anlagern.
Mhm.
Und dadurch zum Beispiel auch die neuronale Aktivität gesenkt wird. Aber das nur so nebenbei. Und genau, deswegen, es wird halt oft von den Patienten aber als beängstigend, unangenehm empfunden, mit dieser Maske sozusagen diese Stadien zu durchlaufen, über die wir schon gesprochen haben.
Ja.
Und deswegen zur psychischen Schonung würde man dann die Injektionsanästhetika verwenden, aber besser steuerbar für den Anästhesisten an sich wären eigentlich die Inhalationsanästhetika.
Genau,
muss man
so ein bisschen,
immer abwägen.
Ja, die Vor- und Nachteile sozusagen.
Genau, und dann zu den Injektionsanästhetika, da gibt's unter anderem die Benzos, über die wir ja schon häufiger geredet haben. Marie, was gibt's da noch so?
Genau, wir haben noch die Barbiturate, Etomidat, Propofol, hast du ja vorhin schon angesprochen, und die Ketamine.
Das Ketamin, ja. Genau, ja, dann würde ich sagen, starten wir mal mit den Barbituraten. Ich glaube, du hattest damals ja die Schlafmittelfolge vorbereitet.
Genau, da haben wir euch erzählt, dass die Barbiturate früher angewendet wurden, jetzt aber wirklich nicht mehr gerne angewendet werden. Und das Neuere waren dann die Benzodiazepine, die aber jetzt auch schon nicht mehr so gerne angewendet werden wegen der Abhängigkeit. Aber Barbiturate haben eine lineare Dosiswirkungskurve und deswegen ist das eigentlich in Laienhände dann bei Schlafmitteln, ne, das wendet halt ja kein Anästhesist an. Nicht so cool wie wahrscheinlich jetzt in dem Fall.
Genau, hier wenden wir es auch an. Weißt du noch, wie wir damals gesagt haben, wie das Ganze wirkt?
Das wirkt wahrscheinlich an unserem GABA-A-Rezeptor.
Genau, und es kommt dann nämlich zu einer Hyperpolarisation des Neurons.
Mhm.
Und genau, wir haben jetzt immer so ein bisschen Vor- und Nachteile von den Anästhetikern. Hier wäre auf jeden Fall der Höhendruck, der sinkt. Wir haben kein Exzitationsstadium. Das ist das, was zum Beispiel auch von den Patienten als relativ unangenehm wahrgenommen wird. Und das können wir eben gut zur Einleitung einer Narkose verwenden. Und spannend fand ich auch noch, dass es einen epileptischen Anfall durchbrechen kann.
Crazy. Ja, das dachte ich, können wir vielleicht nochmal sagen, wenn das Neuron jetzt hyperpolarisiert wird, können wir halt keinen Nervenreiz
wieder erzeugen,
weiterleiten sozusagen.
Genau, es ist sozusagen ständig erregt, wo man ja eigentlich erstmal denken würde, dann würde ja ständig Schmerz kommen, aber dadurch kann sozusagen kein Signal mehr weitergegeben werden.
Ja.
Das heißt sozusagen, das Signal hängt an der Zelle und es kommt gar nicht zum Effekt an sich.
Genau, weil ich glaube, wir haben noch nie erklärt, wie überhaupt so eine Nervenweiterleitung funktioniert, aber das jetzt ganz...
Vielleicht müssen wir dazu mal ein Reel machen, weil ich glaube, da braucht man schon diese Kurve.
Genau, auch es gibt so...
Mit den Kaliumkanälen.
Richtig, ich wollte gerade sagen, es hängt mit Ionenkanälen zusammen, um das mal grob zu skizzieren, und verschiedenen Ein- und Ausströmen.
Mhm.
Und Ionen sind ja geladen und ja, stellt euch das vor wie so ein Leitungskabel, aber halt mit Ionen im Körper. Und wenn die halt immer polarisiert ist und die Zelle lebt halt davon, dass es Signalunterschiede gibt, weil wenn man immer ein Signal hat, kann man halt auch keinen Unterschied mehr messen. Was kann jetzt dadurch als Nebenwirkung auftreten?
Ja, was wir halt haben, ist, dass sowohl die Atmung als auch der Blutdruck sinken. Wie gesagt, wir beatmen ja dann auch den Patienten, weil eben teilweise nicht ausreicht. Der Puls steigt aber und da hat man eben die Gefahr eines Schocks. Also da muss man dann den Patienten gut überwachen, was ja aber im Normalfall bei einer Narkose der Fall ist.
Und wie ist das mit der Schmerzwahrnehmung?
Die steigt tatsächlich durch Barbiturate. Also wir haben ja auch gesagt, wir leiten damit die Narkose ein. Also wir machen den Patienten damit erstmal ein bisschen müde. Aber für die Schmerzwahrnehmung an sich wäre das jetzt...
nicht so praktisch.
Nee.
Aber da machen wir bestimmt gleich noch was anderes, weil es ja auch immer Polymedikation ist meistens bei der Narkose. Es werden mehrere verschiedene Wirkstoffe eingesetzt.
Mhm.
Was gibt es denn da noch? Also was, Barbiturat ist ja die Wirkstoffklasse, um das nochmal zu sagen. So, und was haben wir jetzt für Arzneistoffe?
Genau, wir haben einmal das Thiopental, das ist auch der Stoff, der den epileptischen Anfall durchbrechen kann. Der ist relativ kurz wirksam.
Mhm.
Und dann haben wir noch das Methohexital und das ist auch ungefähr dreimal so wirksam wie das Thiopental. Das sind so die beiden Barbiturate, die wichtig sind im Zusammenhang mit der Anästhesie.
Ja, und ich finde es eigentlich so diese... Verbindung jetzt zu den Schlafmitteln, auch wenn die ja nicht mehr verwendet werden. Aber ich glaube, darüber kann man sich das gut erklären.
Mhm.
Natürlich verwendet der Anästhesist die Barbiturate wahrscheinlich in einer ganz anderen Konzentration bei einer Narkose als jetzt als Schlafmittel. Aber für euch, um das besser zu verstehen, ja, wie man dieses erste Stadium erreicht.
Mhm.
Wie hieß es nochmal?
Analgesie.
Analgesie, ja, genau.
Ja, gut. Und dann haben wir ja schon über den Moonwalk geredet. Heißt es Moondance oder Moonwalk? Ich weiß es gerade nicht.
Moonwalk.
Moonwalk, oder?
Hm.
Ja, keine Ahnung.
Wir stehen nicht mehr so, da stehen wir nicht so im Thema. Genau, du redest von Propofol.
Mhm.
Das ist jetzt ein aktivierender, das ist wichtig, allosterischer Modulator an wieder unserem GABA-A-Rezeptor.
Wie immer. Bei solchen Sachen.
Genau. Ja, also das GABA-System ist schon sehr wichtig.
Mhm.
Gamma-Aminobuttersäure.
Genau. Können wir jetzt auch zeichnen. Nein, eigentlich ist es ja gar nicht schwer, Buttersäure und so. Aber okay, egal. Anderes Thema. Das ist auf jeden Fall stark narkotisch, aber nicht analgetisch und auch nicht muskelrelaxierend. Das heißt, wir haben wieder keine Schmerzlinderung und... Genau, was es auch noch macht, warum zum Beispiel Michael Jackson das probiert hat, beziehungsweise das heißt probiert, verwendet, das wirkt eben euphorisierend, kurz.
Ach so.
Danach aber dann auch dämpfend. Also diese Euphorie ist auch relativ kurz und relativ schnell wieder vorbei.
Okay, und ja, wird das jetzt gerne verwendet? Ist das gut steuerbar? Was kannst du mir da dazu sagen?
Es ist erste Wahl, weil es sehr gut steuerbar ist. Man muss aber aufpassen, weil es gibt das sogenannte Propofol-Infusionssyndrom.
Okay.
Und da geht halt Atmung und Puls runter und so. Und das ist dann im Endeffekt auch das, wo zum Beispiel Michael Jackson dran gestorben ist, würde ich jetzt mal schätzen. Mhm. Also ich meine, ich weiß gar nicht, ob die offiziell was gesagt haben, dass er, also der hat ja bekanntlich halt das genommen. Und kann schon mal passieren, dass einem das dann passiert. Was? Naja, ihr wisst, was ich meine. Propofol-Infusionssyndrom, Atmung geht runter, Puls geht runter. Schwierig.
Ja, genau.
Gefährlich.
Und dann hast du mir gerade noch ein ziemlich cooles Bild gezeigt, nämlich wie Propofol verabreicht wird. Das ist nämlich eine Flüssigkeit, aber die ist in so einer milchigen...
Genau, das sieht so milchig aus dann. Es ist in Sojaöl tatsächlich.
Richtig.
Und deswegen muss man auch aufpassen, jetzt mal für alle Pharmazeuten und so, dass es da auch bakterielle Kontamination geben kann.
Also Test auf Pyrogenfreiheit.
Genau. Und ja, so viel würde ich sagen zum Propofol.
Okay. Und jetzt gibt es ja noch Esketamin und Ketamin.
Genau.
Wie wirken die jetzt? Ich glaube, die wirken jetzt nicht am GABA.
Endlich mal nicht am GABA. Mhm. Können schon alle nicht mehr hören. Mhm. Das ist ein nicht kompetitiver NMDA-Rezeptor-Antagonist. So, und der zum Beispiel ist ja auch für die neuronale Kommunikation zuständig im ZNS. Und dementsprechend, wenn wir natürlich die Kommunikation zwischen Neuronen, also zwischen Nervenzellen hemmen, dann können auch Reize nicht weitergeleitet werden.
Richtig.
Und so würde das dann in dem Fall wirken. Was auch noch hier spannend ist, ist, dass bei dem Ketamin es eine durch Naloxon antagonistische Wirkung gibt. Und wir haben ja bei den Opioiden besprochen, dass die Definition einer Wirkung durch einen Opioidrezeptor ist, dass man mit Naloxon antagonisieren kann. Und tatsächlich kann man einen Teil der Wirkung durch Naloxon antagonisieren. Und deswegen spricht das auch für eine opioide Wirkkomponente in unserem Stoff.
Ach, cool.
Fand ich sehr spannend.
Also bei Ketamin, oder?
Genau. Mhm. Ja, und was man noch sagen kann, PatientInnen sind geistig eher abwesend als schlafend. Und
Lachgas zum Beispiel, das können wir auch noch gleich noch mit dazu sagen. Das kommt später
noch.
Ach, das kommt später noch, aber das blockiert auch den NDMA-Rezeptor schon mal vorweg. Mhm. Sorry, Tamia.
Ja, das hast du mich ein bisschen rausgebracht. Wo war ich? Genau, wir haben aber noch eine Analgesie und eine Sedation unter limitierter Erhaltung der Reflextätigkeit.
Mhm.
Und man hat dann auch geöffnete Augen während der OP. Aber eine Amnesie nach der OP. Also man vergisst das alles wieder, aber man behält geöffnete Augen.
Ach, crazy.
Ja, ganz schön crazy. Genau, das Spannende ist, es wird eigentlich nicht so gerne benutzt, aber es ist halt sehr, sehr gut verfügbar. Und dadurch wird es bei Massenverletzungen eingesetzt. Also wenn man sozusagen sehr viel operieren muss und die ganzen anderen Sachen müssen ja auch beschafft werden und vorrätig sein und so.
Genau, ja.
Und deswegen ist das so ein Ding, was man für Massenverletzungen hat. Und Off-Label, auch sehr spannend, kann man es auch bei therapieresistenten Depressionen einsetzen. Aber das ist ein Off-Label-Ding.
Ja. Okay, cool. Dann haben wir noch die halogenierten Kohlenwasserstoffe, die ja bei Raumtemperatur schon verdampfen, ne?
Genau. Hier eine spannende Info, die sollen tatsächlich kardioprotektiv sein. Mhm. Also ja, gut fürs Herz.
Ja, und die Substanzen, die ich kenne, sind Isofluran, Desfluran und Sevofluran.
Mhm.
Fluran klingt, ja, ich glaube, Kohlenwasserstoffe haben doch eigentlich nicht so ein gutes Image, oder? Eigentlich.
Na, du denkst jetzt wahrscheinlich an FCKWs
und so. Ja, ja, ja.
Kohlenwasserstoffe sind ja auch zum Beispiel Alkane.
Ja, ja.
Also FCKWs sind schlecht für unsere Ozonschicht.
Richtig.
Aber hier sind wir jetzt bei halogenierten Kohlenwasserstoffen. Und genau, da unser höchst potentes ist das Isofluran.
Mhm.
Dann haben wir das Desfluran, das hat die geringste Potenz. Das wird bei Narkoseeinleitungen verwendet. Und das Sevofluran, von dem Marie geredet hat, das hat so eine mittlere Potenz und das wird bei Kaiserschnitten tatsächlich eingesetzt.
Ja, okay, krass. Und dann gibt es dort eine wichtige Nebenwirkung, die man im Hinterkopf behalten sollte. Das ist nämlich die maligne Hyperthermie.
Ja, das ist eine sehr spannende, sehr heftige Nebenwirkung tatsächlich. Da sind die Patienten genetisch dispositioniert. Disponiert? Genetisch vorbelastet. Ich kann dieses Wort nicht, ich mache es jedes Mal falsch. Müssen wir für Staatsexamen noch lernen. Auf jeden Fall ist es dann so, dass aufgrund der dieser genetischen Vorbelastung man eben, wenn man dann ein Inhalationsanästhetikum oder auch tatsächlich ein Muskelrelaxanz kriegt.
Triggerfaktoren nennt man das auch.
Genau, dass dann erhöht Calcium freigesetzt wird und dann eine dauerhafte Muskelkontraktion passiert. Und das heißt, der Patient hat dann auch so, der kann zum Beispiel seinen Kiefer nicht mehr öffnen und die Körpertemperatur steigt einfach unnormal hoch, also über 40 Grad.
Es kommt zur Tachykardie.
Es kommt zur Tachykardie, das ist so eins der ersten Anzeichen. Ja. Und es ist dann halt auch so, dass zum Beispiel einfach im Körper die Proteine, die körpereigenen Proteine teilweise denaturieren, weil der Körper so heiß wird. Also
Gott.
Ist wirklich eine Nebenwirkung, die tödlich enden kann.
Richtig.
Und für alle Pharmazeuten, Dantrolen wäre dann unser Mittel gegen diese Hyperthermie. Also kann man behandeln. Ja, aber das ist super wichtig im Kopf zu behalten. Und
was gibt es sonst noch für unerwünschte Nebenwirkungen?
Ja, sonst könnte man eben noch die Atemdepression nennen, die auf jeden Fall wieder wichtig und zu beachten ist. Und der interkranielle Druck sinkt dann eben auch noch. Wir haben so eine Dilatation.
Interkraniell Hirn.
Ja, genau.
So, und jetzt wollen wir nochmal über Lachgas sprechen.
Marie ist schon ganz heiß drauf die ganze Zeit.
Nö, was war das erste allgemein Anästhetikum? Und wir lernen ja immer wieder, wie wichtig pharmazeutische Geschichte ist.
Mhm.
Und deswegen jetzt zum Lachgas.
Denkst du gerade an das Gleiche, was ich denke? Ja, ja, Lachgas. Lachgas ist super, weil es ist nicht schleimhautreizend.
Mhm.
Und
oh, wir können auch dazu sagen, wir sind jetzt bei den anorganischen Inhalations.
Ja, das könnte man durchaus sagen.
Oder können wir nochmal so dazu sagen?
Lachgas, vielleicht auch spannende Info für alle, die minimalen Plan von Chemie haben, ist N2O, also Stickstoff, zwei Stickstoff und ein Sauerstoff.
Ja.
Das macht eine schwache Narkose. Hier wären zum Beispiel Opioide besser, die wir jetzt nicht gesondert behandelt haben, die aber auch natürlich bei einer Narkose eingesetzt werden können.
Und die ihr gerne nochmal in unserer Opioid-Folge nachhören könnt, wenn ihr da mehr Infos haben wollt.
Und ja, ist halt so, ja, macht eine schwache Narkose, ist aber auch nicht, also diese, ist auch nicht so super wirksam.
Ja.
Und ich glaube, unser Prof meinte, das andere, was wir jetzt besprechen, das andere Gas, das würde er lieber nehmen.
Und wirkungsweise haben wir ja vorhin ja schon mal beim NDMA-Rezeptor angesprochen, auch antagonisierend.
So, und dann das andere Gas, Marie, was mein Prof, unser Prof hier lieber nehmen würde.
Ist Xenon.
Kennst du?
Weiß ich noch, erstes Semester, Xenon. Ich sehe gerade so die Folie vor mir.
Die ganze Folie, nee.
Nein, doch, wir haben nämlich so eine, wie nennt sich das, so allgemeine Stoffkunde?
Allgemeine Chemie oder Stoffkunde, wir hatten beides. Ich glaube, es war ein Stoffkunde.
Das war Stoffkunde, das war Safe-Stoffkunde.
Ja. Ja, da haben wir das alles behandelt. Genau, ja. Xenon, Edelgas, Edelgas-Konfiguration, genau. Daher kenne ich das eher so noch aus der Schule,
ja, das auch,
keine Ahnung. Und das hemmt auch die Glutamatwirkung, wirkt auch an MNDA-Rezeptor, am AMPA. Das sind einfach so ein paar Sachen, so, ja.
Am NDMA-AMPA-Rezeptor oder was?
Nee, NDMA und AMPA. Das sind zwei verschiedene. Und das kann schnell ab- und anfluten, weswegen das natürlich ganz nett ist. Haben wir ja auch vorhin schon besprochen mit der Maske bei diesen Inhalationsanästhetikern, bei denen wir jetzt sind. Und das heißt sozusagen, wenn wir die Maske aufsetzen, dann ist die Wirkung schnell da. Wenn wir die Maske absetzen, dann ist die Wirkung schnell weg. Ist halt sehr angenehm.
Richtig.
Und es ist eben auch analgetisch, was auch sehr schön ist, also hilft auch gegen den Schmerz, ist sogar auch organprotektiv und ist halt teuer.
Ich wollte dich gerade fragen, es gibt doch bestimmt einen Grund, wieso man Xenon nicht so einsetzt, aber ja.
Voll schade.
Klar, Edelgas ist natürlich.
Ich glaube generell, so die Versorgung der Patienten könnte schon way besser sein, wenn man mehr Geld zur Verfügung hätte. Das ist schon teilweise eklig, ne? Wie man da...
Ja.
Vom Geld irgendwie abhängig ist. Wie man nicht für den Menschen das Beste machen kann, einfach nur, weil es zu teuer ist.
Naja, oder die müssen sich einfach, die Therapielinien müssen sich mehr etablieren, sozusagen, dass man es dann irgendwann
auch günstiger
für die Masse
auch herstellen kann und so.
Ja, aber da steckt halt immer viel Forschung hinter, ne? Das muss man halt immer bedenken.
Ja.
Viel Aufwand, dass man gerade so, boah, das finde ich immer so krass, sind alles so halt so hochspezifische Sachen, die man halt so, das macht dann so, machen dann so 20 Leute im Labor, um so eine Sache hinzubekommen und dann versucht das mal im großen Maßstab günstig herzustellen.
Ja. Crazy. Okay. So, ich würde sagen, Inhalationsanästhetiker können wir einen Haken hintersetzen.
Und jetzt gibt's ja noch die Lokalanästhesie.
Mhm.
Ja, ich kann wieder so eine kleine Pferdeanekdote mit reinbringen.
Juhu.
Das kann man auch mit Kindern verbinden tatsächlich. Denn
okay, was kommt hier?
mein Pferd hatte so kleine Zähnchen, die so durchgedrückt haben. Und da habe ich Lidocain-Salbe aus der Apotheke geholt, damit sie da nicht so Schmerzen hat.
Hast du sie lokal betäubt? Ein Lokalanästhetiker?
Ja, genau. Deswegen wollte ich das gerade so damit einleiten. Aber wir können ja erstmal darüber sprechen, was es für verschiedene Anästhesiearten da gibt. Also wir haben ja gerade mit dieser Salbe haben wir die Oberflächenanästhesie angesprochen. Ne, Tavia?
Genau, ich weiß nicht, wie gut das bei deinem Pferd eingezogen ist, ob das vielleicht auch schon tiefer ging.
Ja.
Aber wir haben genau als erste Stufe sozusagen die Oberflächenanästhesie. Da schalten wir die oberflächliche Sensibilität aus von Haut und Schleimhaut. Und der nächste Schritt wäre dann die Infiltrationsanästhesie. Ist natürlich dann auch immer anders. Also ich würde sagen, doch bei deinem Pferd war es oberflächlich, weil du hast ja eine oberflächlich aufgetragen.
Richtig.
Und Infiltrationsanästhesie ist eben dann Durchtränkung des lokalen Gewebes. Und da werden eben Nervenverzweigungen und kleine Nervenstämme auch schon betäubt.
Okay.
Und als letztes gibt's dann noch die Leitungsanästhesie. Da wird dann wirklich gezielt injiziert, um bestimmte Nerven zu treffen und dann eben auch größere Bereiche zu betäuben.
Genau, da gibt's eine Form, die wollte ich vorhin schon ansprechen, nämlich die Spinalanästhesie, nur mal, dass wir es nochmal genannt haben. Und die Peridualanästhesie.
Genau, das sind einfach mal zwei Begriffe hier in den Raum geworfen. Das sprengt die Folge.
Ja.
Gut, dann würde ich sagen, wir haben zwei große Typunterscheidungen bei den Lokalanästhetika. Der erste Typ wäre der Ester-Typ, Marie. Kannst du da mal so zwei Namen droppen?
Da gibt's das Procain und Benzocain.
Benzocain ist, glaube ich, was man auch kennt, oder?
Voll.
Ja, und das sind eben Ester, dementsprechend werden sie im Körper dann auch, wird der Ester gespalten und dann haben wir eben in der Anwendung irgendwelche Lösungen oder Lutschtabletten, auch bei Halsbeschwerden tatsächlich, werden schon Lokalanästhetika gegeben. Ich meine, gut, bei deinem Pferd waren es auch nur Zahnschmerzen, also, ne?
Ja.
Halsbeschwerden. Ich finde nur krass, weil wir gerade von den Anästhesie-Sachen kommen, von wirklich Narkose.
Ja,
und jetzt,
ja,
kommen,
weiß,
wir zu Halsschmerzen.
Jetzt kommen wir so zu Halsschmerzen, ja.
Aber ja, ist eine Lokalanästhesieform. Salben, Cremes gegen Schmerz, auch für Pferde und Kinder. Und tatsächlich, was ich auch sehr spannend fand,
ich
die
weiß
Anwendung.
Ich weiß nicht, ob es anwendungsbeschränkt ist für Kinder, aber ich habe nur ans Zahn gedacht.
Ich dachte, oh mein Gott, das war gerade so komisch, ich bin schon beim nächsten Thema. nämlich, dass es auch bei Kondomen angewendet wird. Ich war so, hey, anwendungsbeschränkt für Kinder. gut. Nein, aber wenn man jetzt mal ganz kurz überlegt, es gibt ja diese, damit man länger durchhält, also man länger durchhält. Und da wird dann tatsächlich auch der Penis betäubt.
Ja,
also Lokalanästhetika kommen in Kondomen vor.
Ja, und damit wir das hier nicht einfach auslassen, wollen wir euch natürlich auch noch mal kurz erklären, wie das wirkt. Denn Benzocain verhindert, dass die Nervenzelle sich wieder depolarisieren kann, denn es bindet an unsere, also wir haben es ja vorhin schon mal angekündigt, aber wir müssen auch noch mal genauer auf die Nervenzelle eingehen, denn es bindet an die spannungsabhängigen Natriumkanäle. Genau, die sind nämlich wichtig für das Aktionspotenzial und so kann das Aktionspotenzial nämlich nicht mehr weitergeleitet werden.
Genau, also wir haben wieder das Gleiche, was wir vorhin auch schon mal besprochen hatten, dass wir sozusagen, das Signal bleibt hängen und kann nicht weitergeleitet werden. So funktionieren ja im Endeffekt diese ganzen Sachen, nur über unterschiedliche Orte,
richtig,
an denen sie wirken.
Genau.
So, und wenn wir jetzt die Wirkung haben, dann haben wir auch wieder unerwünschte Wirkungen.
Ja.
Und hier haben wir zum Beispiel Typ 1 und 4 Allergien oder auch wichtig die Methemoglobinämie, also sozusagen zu viel Methemoglobin.
So, dann machen wir jetzt nochmal weiter mit den Lokalanästhetika vom Amie-Typ.
Keine Sorge, ist das letzte Thema.
Genau, da fallen zum Beispiel Substanzen runter wie Lidocain, Articain, Prilocain, Mepivacain, Bupivacain.
Genau.
Ja.
Bupivacain, oh, es ist schon spät. Zum Beispiel ist ein Langzeitanästhetikum, Lokalanästhetikum. Und Articain ist der Goldstandard in der Zahnmedizin. Genau. Und das Wichtigste aber, was du ja auch schon am Anfang mal erwähnt hattest, ist eben das Lidocain. Willst du da auch noch mal kurz sagen, wegen der Wirkung?
Ja, greift auch wieder an unseren spannungsabhängigen Natriumkanälen an und blockiert diese und verhindert so eine erneute Depolarisation der Zelle. So kann das Signal nicht weitergeleitet werden.
Und hier ist noch eine spannende Info, dass es auch ein 1B-Antiarrhythmikum ist. Antiarrhythmika werden wir auch noch mal behandeln,
richtig,
gesondert. Aber
auf jeden Fall,
finde ich schon spannend. Das kannst du bei Herzrhythmusstörungen und aber auch bei Schmerzen
Ja, verrückt eigentlich, ne?
Mhm. Aber man muss sagen, Natriumkanäle sind eben am Herzen auch sehr wichtig, daher genau. Ja auch irgendwie klar. Sinnig.
Aber was ist jetzt der Unterschied dann da in der Anwendung?
Ja, wir haben ja gerade davon erzählt, dass du deinem Pferd Lidocain-Salbe gegeben hast. Und Lidocain hat einen hohen First-Pass-Effekt, deswegen müsste man es dann intravenös geben.
Ja, und nicht per oral.
Gut, jetzt sind wir... Super! So, es reicht jetzt für heute. Wir haben heute schon ein paar Stunden Seminare hinter uns.
Ja, stimmt, wir haben ganz schön viel jetzt schon geschafft.
Und Arbeit, deswegen... Mhm. Würde ich sagen, ihr habt auch schon viel geschafft und wir erlösen euch. Vielleicht kann Marie euch nochmal eine super kurze, kompakte Zusammenfassung machen.
Genau, wir haben erst über die verschiedenen Stadien der Narkose gesprochen und auch, wie die Narkose überhaupt abläuft. Dann haben wir uns angeschaut, was Inhalationsanästhetika sind und Injektionsanästhetika. Da sind zum Beispiel bei den Injektionsanästhetika die Benzosbarbiturate, Propofol oder Ketamin zu nennen. Auf die sind wir dann genauer eingegangen, dass sich zum Beispiel Barbiturate und Propofol, dass die eine Aktivierung des GABA-A-Rezeptors machen. Dann haben wir noch Esketamin und Ketamin besprochen, die Antagonisten am NMDA-Rezeptor sind. Und einfach grundsätzlich, dass wir die Schmerzweiterleitung unterbrechen wollen und deswegen halt bei der Nervenweiterleitung immer ansetzen. Beim Wirkmechanismus. Dann haben wir uns noch halogenierte Kohlenwasserstoffe angeguckt, zum Beispiel Isofluran, Desfluran oder Sevofluran. Ja, und dann noch das Lachgas, was früher eingesetzt wurde, und Xenon. Ja, und danach haben wir noch mal ganz kurz über Lokalanästhetika gesprochen, wo es verschiedene Penetrationsstufen gibt, Oberfläche, Infiltration oder Leitungsanästhesie, mit dann jeweils verschiedenen starken Wirkungen. Und da gibt es den Ester-Typ und den Amid-Typ. Beim Ester-Typ haben wir zum Beispiel Procain oder Benzocain, die unsere spannungsabhängigen Natriumkanäle blockieren und so das Signal nicht mehr weiterlassen. Und dann haben wir noch beim Amid-Typ zum Beispiel Lidocain, was relativ bekannt ist, und Atikain, was in der Zahnmedizin viel angewendet wird. Ja, und ich glaube,
damit haben wir es.
Ja.
Dann würde ich sagen, hoffen wir, dass euch die Folge gefallen hat. Und dass wir euch keine Angst vor einer Narkose gemacht haben. Nee. Das ist ja nicht Sinn der Sache. Da sitzt ja auch ein Anästhesist und der kennt sich besser aus als wir.
Ja, der kennt sich wirklich richtig gut aus. Das war jetzt eher nur so ein allgemeiner pharmakologischer Rundumschlag, was man da alles so machen kann.
Genau. Und dann würde ich sagen, die nächste Folge ist wieder mal eine Talktime. Da wird es mal wieder ein bisschen entspannter.
Ja, freut euch schon mal auf den Gast.
Und dann?
Ja, wünschen wir euch viel Spaß und sehen uns beim nächsten Mal bei
Tablettentag.
Tschüss.
Ciao.